SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Stefan Siller.
Und es geht heute in die Luft, und zwar mit Corinna Schwiegershausen. Sie ist dreifache Weltmeisterin im Drachenfliegen.
Eins gehört gehört. SWR 1.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, bis 12 Uhr ist am liebsten in der Luft, aber jetzt auch gut in Stuttgart gelandet. Sie ist dreifache Weltmeisterin im Drachenfliegen, Corinna Schwiegershausen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Mit welchem Fluggerät sind Sie nach Stuttgart gekommen?
Och, heute nur mit meinem Auto.
Das fliegt aber hoffentlich nicht.
Das hebt selten ab. Höchstens in San Francisco.
Das hängt ein bisschen von der Fahrerin ab, glaube ich. Ne? Dreifache Weltmeisterin im Drachenfliegen ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie Sie in die Luft gehen. Sie sind auch noch Flugbegleiterin bei der Lufthansa und da haben Sie dann ein bisschen mehr Raum um sich. Ich habe ein T-Shirt extra für Sie angezogen.
Live your dreams, das ist ganz wundervoll.
Das ist doch Ihr Motto, ne?
Mhm. Und dann auch noch New Zealand.
Ja, da habe ich das erstanden mit einem kleinen Schäfchen drauf. Wir haben heute kein Fernsehen dabei, deswegen muss ich das erzählen, das aus seinem Gehege ausbricht und auch nicht nur sein Leben träumt, sondern seine Träume lebt. So ein bisschen Ihr Lebensmotto, wie ich gelesen habe.
Ja, das ist ganz genau das, was ich auch tue. Gib mir eine Mauer und ich versuche drüber zu klettern.
Zu klettern oder zu fliegen?
Zunächst klettern, vielleicht von der Mauer, dann fliegen, ja.
Ach so, Sie brauchen einen Startplatz, der ein bisschen höher liegt.
Genau.
Aber gib mir eine Mauer ist kein schönes Motto. Ich habe dann lieber gar keine Mauer erst da.
Natürlich, natürlich. Aber wer weiß, wo man so landet in dem einen oder anderen Job. Manchmal gibt es große Mauern oder Berge vor der Nase. Und dann denke ich natürlich immer gleich ans Fliegen oder was dahinter ist.
Was macht man, wenn vor einem ein Berg oder eine Mauer auftaucht und die Thermik ist nicht dafür geeignet, dass man drüber kommt? Weil Ihre Nase sieht nur noch ganz unversehrt aus.
Ja, meiner Nase habe ich zum Glück auch noch nie was getan. Toi, 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 auch meine Knochen sind alle die Originale. Ja, das ergibt sich schon immer die eine oder andere Möglichkeit. Gibt ja nicht nur Drachen oder Gleitschirm. Es gibt dann ja auch noch manche Flieger, die haben Motoren dabei, womit man wunderbar Rundflüge machen kann. Eigentlich interessiert mich alles, was in irgendeiner Form abhebt. Aber auch manchmal einfach nur oben drüber zu stehen, ob es jetzt ein Berg ist oder vielleicht einfach nur ein Hochhaus in irgendeiner Stadt, finde ich wunderbar, um einen ersten Eindruck zu bekommen und mich zu orientieren an einem neuen Ort.
Das heißt, auf dem platten Land fühlen Sie sich nicht so wohl. Da kann man nirgends runtergucken.
Naja, das ist ja, wo ich herkomme, vom platten Land weg da oben in Bremen. Ne? Und da fühle ich mich auch sehr wohl.
Da kann man das schön weit gucken, da steht da kein Berg im Weg. Da muss man gar nicht auf dem Berg, um die ganze Landschaft anzugucken.
Richtig, sieht man morgens, wer abends zu Besuch kommt. Aber... Ja, da war die Thermik nicht so gut, leider. Aha. Bei uns oben in Bremen und bin ich lange Zeit, da habe ich angefangen zu fliegen beim DFC Weser. Die haben mir auch ganz gut was mit auf den Weg gegeben, aber Thermik ist auf Dauer besser in den Alpen und da fliege ich auch sehr gern.
Sieht die Welt von oben schöner aus?
Ja, in manchen Gegenden sieht es einfach interessanter aus, ist vielleicht ein bisschen abstrakter zu sehen und etwas romantischer. Gerade wenn wir nachts irgendwo in eine Riesenstadt reinlanden, ob das jetzt Mexico City oder...
Aber nicht mit dem Drachenflieger jetzt, sondern mit einer Boeing
dann eher
oder
mit einer 747, aha, genau. São Paulo, Mexico City, man sieht nur die Lichter und gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Das ist schon sehr schön, schönes Bild.
Gleich reden wir zwar auch über Ihren Job als Flugbegleiterin, aber erstmal darüber, wie man eigentlich Weltmeisterin im Drachenfliegen wird. Corinna Schwiegershausen ist bei uns zu Gast in Leute, die dreifache Weltmeisterin im Drachenfliegen. Was ist das für ein Gerät, was man da hat zum Fliegen? Was ist da alles dran? Was braucht ein Drachen? Wie heißen die Hängegleiter?
Hängegleiter, früher hat man auch das Wort Delta-Segler benutzt, aber ein Drachen beschreibt es eigentlich am besten. Es ist eine, grob gesagt, dreieckige Form mit Segel bespannt. Innen drin sorgen sogenannte Segellatten für ein vorgegebenes Flugprofil. Also es ist im Grunde wie ein kleines Flugzeug, bloß dass ich es nicht durch Klappen steuere, sondern durch Gewichtskraft, also durch meinen Körper, den ich nach rechts schiebe oder nach links, nach vorne oder nach hinten, steuere ich diesen Drachen komplett.
Wie kann man sein Gewicht von vorne nach hinten verlagern, wenn man da in so einem Gerät drin liegt?
Man ist an einer Aufhängung festgemacht, liegt dann eigentlich ganz entspannt wie in so einem Schlafsack drin und hält die sogenannte Basis in der Hand. Und mit diesem Basisrohr in der Hand kann ich meinen Körper nach vorne verlagern oder auch nach hinten. Wenn nach vorne, werde ich natürlich schneller. Meter. Und wenn ich mich in diesem sogenannten Trapez nach rechts bewege, dann mache ich eine Rechtskurve nach links. Linkskurve ist sehr, sehr leicht zu steuern. Auch für jemanden, der bloß 50 Kilo wiegt, ist es gar kein Problem, eigentlich wie ein Vogel durch die Lüfte zu fliegen. Und das macht das Besondere aus, dass es im Grunde das vogelgleichste Fliegen ist, weil man wirklich die absolute Vogelperspektive hat, wenn man so in der Luft liegt.
Und wenn man sein Gewicht zu sehr nach vorne verlagert, fliegt man runter?
Nee, dann fliegt man nur ganz schnell.
Dann fliegt man ganz schnell. Und ja. Wie fliegt man runter?
Runter kann man fliegen, wenn einfach die Thermik nicht mehr vorhanden ist oder man in einer sinkenden Luftmasse sich bewegt. Also irgendwo steigt die Luft nach oben, nebendran geht die Luft nach unten. Oder wenn man Kreise fliegt, ganz, ganz schnelle, enge Kurven, dann geht's auch schnell nach unten. Aber meistens will man nach oben.
Aber in der Regel ist man vom Wetter abhängig, von der Thermik abhängig davon, ob man runtergeht oder rauf.
Richtig, absolut vom Wetter abhängig. Deswegen ist Meteorologie in unserer Ausbildung auch eins der wichtigsten Fächer. Also wie beim Segelfliegen im Grunde auch. Wir müssen mit dem vorgegebenen Wetter oder mit den vorgegebenen Bedingungen zurechtkommen und versuchen, das Beste aus jedem Tag einfach zu machen und versuchen eben diese steigende Luftmasse, die Thermik, aufzuspüren, um Höhe zu machen, um dann wieder Strecke zu machen. Denn wir haben ja keinen Motor dabei.
Loszufliegen ist ja auch nicht so ganz einfach. Sie können ja nicht von überall losfliegen. Ich denke, Sie müssen schon ein bisschen erhöhte Positionen haben, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Das heißt, Sie brauchen zumindest mal einen Hügel.
Nicht unbedingt. Ich meine, Hügel oder Berg oder wie am Neufen hier eine Klippe ist schon von Vorteil, da runterzuspringen oder einfach auch loszulaufen und langsam abzuheben. Aber man kann durchaus, wie wir jetzt zuletzt in Florida bei der Weltmeisterschaft gestartet sind, mit einem Ultraleichtflugzeug in die Luft gehen. Das heißt, ich klinke mich hinter einen motorisierten Drachen und der zieht mich dann 500, 600 Meter hoch in die Luft. Das geht ganz schnell, 5 Minuten, und dann klinke ich mich los und fliege alleine weiter. Denn in Florida gibt es nicht so viele Berge, eher viele Sümpfe und Alligatoren.
Da muss man auch aufpassen, dass man an der richtigen Stelle wieder runterkommt, ne?
Ja.
Und nicht so zwischen dem einen und anderen Alligator.
Ist die Motivation, ins Ziel zu fliegen, ganz, ganz groß.
Okay, was man alles falsch machen kann und worauf man aufpassen muss, dass man nicht an der falschen Stelle runterkommt, besprechen wir gleich. Jetzt erfüllen wir Ihnen erstmal einen Musikwunsch. Ist AHA eine Ihrer Lieblingsgruppen?
Ja, schon seit Jahren. Ah, die Norweger, die haben sich kaputt gelacht. Die haben mich gefragt, warum sprichst du Norwegisch? Da habe ich gesagt, naja, das habe ich mal in der Schule gelernt. Und außerdem, ich war total in Morten verknallt.
Ah, dafür lernt man dann auch schon mal Norwegisch.
Na,
haben Sie
klar.
ihn inzwischen getroffen?
Noch
und mit
nicht,
Ihren Kenntnissen
noch nicht,
angegeben?
Aber der eine norwegische Pilot aus dem Nationalteam hat gesagt, er arbeitet in einer Werkstatt, wo er regelmäßig sein Auto überholen lässt. Und vielleicht fahre ich da mal hin.
Die Recherche hat schon Fortschritte gemacht. Hier ist AHA, Hunting High and Low. Sie hören SWR1 Baden-Württemberg. Unser Gast in Leute ist Corinna Schwiegershausen, die sich am liebsten in der Luft aufhält, entweder im Airbus oder der Boeing 747 oder eben in ihrem Fluggerät, am liebsten ein Drachen. Dreimal ist sie schon Weltmeisterin da drin geworden. Wir haben eben schon uns das Gerät von Ihnen etwas beschreiben lassen. Jetzt gehen wir mit Ihnen mal in die Luft. Normales Flugzeug hat ja so ein großes, so Gerätschaften vor sich, die ich nicht verstehe, wo man sieht, wie hoch man ist oder wie schnell man ist oder wie Luftfeuchtigkeit, was weiß ich, keine Ahnung. Habt ihr auch Bordelektronik im Drachen?
Ja, wir haben das bloß etwas überschaubarer. Wir haben auch ein Variometer dabei, was uns anzeigt, ob wir steigen oder sinken.
Merkt man das nicht?
Ja, aber wenn es nur ganz leichtes Steigen ist, ist es besser, wenn man jemanden dabei hat, der einem sagt, so hier geht's hoch, hier kannst du dich länger
Spricht
aufhalten.
Spricht der auch mit Ihnen?
Ja, der fängt an zu piepsen, wenn es nach oben geht
und zu brummen,
wenn es nach unten geht.
Aha, also wenn er piept, geht's aufwärts.
Richtig, das ist immer ein gutes Zeichen für uns.
Wie weit aufwärts darf es eigentlich gehen, bevor einem schwindelig wird oder so?
Ja, es kommt drauf an, in welchem Gebiet man fliegt. Luftraumgliederung ist auch für uns natürlich ein Thema. Wir dürfen uns im Grunde nur im unkontrollierten Luftraum bewegen. Also ich dürfte leider jetzt nicht nach Frankfurt-Main fliegen und mal auf der großen Runway landen. Das muss man dann nach USA verlegen beim John Travolta. Da gibt's die große Runway. Da kann man das machen, hier leider nicht. Ja, ohne Sauerstoff würde ich sagen, sind so 4.500 Meter noch okay zum Fliegen. Darüber sollte man doch ein Sauerstoffgerät mitnehmen.
Das ist ein bisschen schwer, oder?
Nö, es gibt auch relativ kleine Flaschen, so ein, zwei.
Die große und kleine Flaschen, ich weiß nicht.
Ja.
Also gut, was waren das noch für Geräte? Also man kann feststellen, ob es brummt oder piept, ob man rauf oder runter geht.
Richtig, die Höhe wird einem angezeigt, wie hoch ich gerade fliege. Dann haben wir ein GPS dabei, wie auch im Grunde im Auto, was mir sagt, okay, jetzt musst du am nächsten Gipfelkreuz links abbiegen, weil du gerade deinen Wendepunkt gemacht hast. Wir geben vorher die Strecke ein, die wir fliegen möchten. Und gerade auf Wettbewerben wird diese Strecke aufgezeichnet und als Beleg dafür benutzt, dass wir die Strecke wirklich geflogen haben, dass wir bestimmte Punkte umrundet haben in der richtigen Art und Weise. Und die Zeit ist natürlich auch mit drauf und spielt auch eine Rolle, weil ja, wer am schnellsten geflogen ist, hat dann den Tag gewonnen.
Mhm. Ja, über Weltmeisterschaften reden wir gleich noch ausführlicher, was man da so im Einzelnen an Bedingungen erfüllen muss. Also GPS sagt Ihnen, hinterm nächsten Gipfelkreuz links abbiegen, um ans Ziel zu kommen oder so.
Ja, gibt mir natürlich noch wesentlich mehr an mittlerweile. Das ist wie ein Flugzeugcockpit bloß in Kleinformat. Also wenn ich in einer 747 oder 340 mir das Cockpit anschaue, finde ich das sehr viel übersichtlicher eigentlich als bei uns.
Sie sind sehr vom Wetter, von der Thermik abhängig. Sie gucken sich vorher natürlich an, was der Wetterfrosch so von sich gibt, ob das alles in Ordnung ist. Aber manchmal macht ja das Wetter doch auch, was es will. Nun fehlt Ihnen mit einmal die Thermik. Fallen Sie dann wie ein toter Vogel vom Himmel oder was passiert
dann? Oh Gott, um Himmels Willen, nein, natürlich nicht. Nein, der Drachen, der fliegt ganz egal, wie die Luft ist. Ich habe dadurch, dass ich ein Profil an dem Drachen habe, bewege ich mich in ganz normaler Luft mit ungefähr 1 Meter Sinken pro Sekunde nach unten. Also das ist wesentlich langsamer, als wenn ich zum Beispiel von einem 1-Meter-Brett ins Wasser springen würde. Es fliegt, egal ob das Gleitschirm oder Drachen ist. Bloß, wenn die Luft nicht mehr nach oben geht, muss ich halt schauen, dass ich irgendwo eine schöne Wiese zum Landen dann finde, weil ich natürlich auch eine Strecke zum Ausgleiten brauche, bevor ich dann wieder am Boden bin.
Aus eigener Kraft kann man nicht oben bleiben, also ein bisschen mit Flügel wackeln oder so.
Ja,
also ganz Vogel ist man halt doch nicht.
Es gibt auch diese Flieger, der muskulär, der wurde mal gebaut, der wurde durch reine Muskelkraft betrieben. Das war wie ein Fahrrad in die Lüfte, ein ganz, ganz leichter Flieger. Aber ich selber kann leider noch nicht flattern, aber wir arbeiten dran.
Gleich wollen wir mit Ihnen Weltmeisterin werden. SWR1 Leute mit Corinna Schwiegershausen, der dreifachen Weltmeisterin im Drachenfliegen. Massachusetts waren Sie vermutlich auch schon, was die Bee Gees da gerade besungen haben.
Oh, eins der wenigen Ziele, wo ich noch nicht war.
Habe ich Sie jetzt gepackt? Das ist ja gut. Weil Sie haben mir schon von Gott und der Welt erzählt, wo Sie schon überall waren. Müssen wir gleich nochmal Revue passieren lassen. Und davor sind die Lauper passt auch, ne?
Girls wanna just, have wanna fun, have fun. Na klar.
Haben Sie immer jede Menge.
Überall.
Vor allen Dingen auch bei der letzten Weltmeisterschaft. War das Florida?
Richtig, aber das war am Anfang nicht ganz so viel Fun. Das war ganz schön anstrengend. Ja, die Amerikanerinnen, die haben uns da ein ziemlich heißes Rennen geliefert und nicht immer mit den ganz sauberen Mitteln gearbeitet. Von daher...
Nimmt man sich da gegenseitig den Wind weg oder wie?
Nee, aber man versucht dann, die Regeln zu umgehen oder manchmal auch etwas anders auszulegen. Es gibt da schon verschiedene Tricks und die haben wirklich alle Register gezogen, aber es hat nichts genützt.
Ja, ich habe das bei Ihnen im Internet gelesen, da gab es ja Tagebücher und Beschreibungen, dass da nicht so mit den lautesten Mitteln gekämpft wird. Gibt es kein festes Regelwerk für Drachenflieger?
Ja, doch, natürlich gibt es das, aber man kann es ja mal versuchen, ob es auch anders geht. Und wenn niemand was sagt, dann geht's. Aber wir haben natürlich was gesagt. Wir haben einen sehr erfahrenen Teamleader dabei gehabt und der hat natürlich gleich darauf hingewiesen, also das ist nicht okay und so geht's auch nicht. Und dann wurde das natürlich korrigiert. Oh, Verzeihung, war ein Versehen.
Selbstverständlich, natürlich. Wie wird man Weltmeisterin? Muss man einfach von A nach B am schnellsten sein oder was muss man für Aufgaben erfüllen?
Ja, das ist im Grunde genau richtig. Wir bekommen in einem Zeitraum von ungefähr 2 Wochen jeden Tag, je nach Wetter, eine Strecke vorgegeben. Die kann schon mal 100, 150 Kilometer lang sein, geht über mehrere Wendepunkte meistens. Das wird, wie eben schon gesagt, mit dem GPS aufgezeichnet. Und derjenige, der als schnellstes im Ziel steht, hat den Tag gewonnen. Oder aber der am weitesten geflogen ist, denn das Wetter ist manchmal unberechenbar, die Windstärke kann sich verändern, kann sich drehen und plötzlich kommt halt niemand ins Ziel und dann müssen wir zuschauen, dass wir rausfinden, wo genau wir eigentlich gelandet sind, damit unsere Rückholer uns finden können.
Man entscheidet erst hinterher, ob man am schnellsten oder am weitesten geflogen sein muss?
Nein, sobald jemand im Ziel steht, hat natürlich derjenige gewonnen, der am schnellsten im Ziel ist. Bloß es kommen nicht alle Leute an allen Tagen ins Ziel. In Florida waren wir jetzt immer so 4 bis 5 Piloten, die wirklich nur ins Ziel geflogen sind und die restlichen sind halt davor gelandet.
Ja, man weiß manchmal auch nicht genau, wo man landet. Und dann stellt man mit einmal fest, man landet auf dem Privatflughafen eines bekannten Rockgitarristen. Wer war das doch gleich?
Ja, so richtig, mir war er ja, muss ich gestehen, nicht ganz so bekannt, weil das doch etwas vor meiner Zeit war. Aber unser Filmer kam ganz aufgeregt auf mich zugesprungen, denn das war Privatgelände und Teamleader und Filmer mit seiner riesen Beta-Kamera standen plötzlich da und haben dem Besitzer, der gerade reingelandet kam, das Mikro ins Gesicht
gedrückt. Der war richtiger als Sie, das geht nicht.
Ja, die wussten ja auch noch nicht, wer es war. Und der war so ein bisschen zögerlich, was geht hier ab? Weltmeisterschaft, wieso weiß ich eigentlich nichts davon? Und Amerikaner sind ja manchmal so mit Waffen und Kram ein bisschen komisch. Mhm. Die waren ganz glücklich, als ich tatsächlich reinkam und die Geschichte bestätigt habe, dass es wirklich eine WM ist. Und ich habe eigentlich nur, ja, Steve Morse wurde mir vorgestellt und gedacht, oh, hier ist einer, der ist genauso begeistert vom Fliegen wie ich. Der hat jede Menge Privatflugzeuge in seinem Hangar da stehen. Und ja, er spielt für eine Band, für Deep Purple. Und ich, ja, Deep Purple,
Charlie, da war doch was.
Kannst du schnell nochmal singen, was sie gespielt haben? Richtig, das kam dann. Ja, und viel später, als ich da ein paar Gitarristenfreunde von mir getroffen habe, die sind fast zu Salzsäulen erstarrt, wen ich da getroffen habe, weil das muss der virtuoseste Gitarrist unserer Zeit sein.
Nicht ganz, aber schon relativ bekannt, ja.
Und ja, dann muss ich doch mal, er hat mich zum Konzert eingeladen, wenn sie jetzt hier auf Tour sind, wieder in Deutschland.
Aha, man sieht sich wieder.
Das hoffe ich doch sehr, dass ich da auch mal die andere Kunst anschauen kann und nicht nur die Fliegerei. Ja, aber war ein total netter. Wollte gleich wissen, was mein Vario und GPS alles machen kann, ob er mir helfen kann beim Abbauen, und ist tatsächlich am nächsten Tag mit seiner gesamten Familie zu unserem Flugplatz gekommen, um uns beim Start der nächsten WM-Aufgabe zuzuschauen.
Toll.
Und die Piloten, die haben sich natürlich geprügelt, wer ihn dann im Tandemflieger mitnehmen darf.
Sie haben unheimlich viele Geschichten, ein paar kriegen wir noch runter, denn wir haben noch eine Stunde Zeit, da reden wir unter anderem über Turkmenistan. SWR 1, Leute, noch bis 12 mit Corinna Schwiegershausen, der dreifachen Weltmeisterin im Drachenfliegen, Flugbegleiterin. Ich habe eben schon so ein paar Berufe aufgezählt. Wie schafft man das alles? Flugbegleiterin, Drachenfliegerin, Grafikerin, Journalistin. Das sind nicht 5-4 Fulltime-Jobs, denke ich mal.
Nein, ich mache natürlich alles Teilzeit. Gott sei Dank gab es dieses wunderbare Teilzeitgesetz. Vor 5 Jahren kam das, glaube ich, raus. Und dort hat Lufthansa uns dann richtig, richtig gute Teilzeitmodelle angeboten, die ich natürlich gerne in Anspruch genommen habe, um all meinen anderen Hobbys frönen zu können. Ich nenne das jetzt mal Hobbys, weil es einfach so viel Spaß macht. Und ich eigentlich auch nichts missen möchte. Und es haben sich einfach ganz gute Möglichkeiten ergeben. Also meine Moderation bei AXN zum Beispiel, da hat der Chef mich im letzten Interview gefragt, ja, Corinna, wie sieht denn das aus? Wenn du jetzt den Job bekommst, würdest du dann aufhören mit Drachenfliegen, weil das doch recht gefährlich ist und der Job auch ein bisschen zeitintensiver sein kann? Habe ich gesagt, nee, also Drachenfliegen würde ich um keinen Preis dieser Welt aufhören. Und er hat gesagt, das ist genau die Antwort, die wir hören wollten. Also du sollst weitermachen, deine Wettbewerbe fliegen, weil wir jemanden möchten, der unser Sportprogramm authentisch rüberbringen kann.
Das ist so ein kleiner Spartensender, so ein digitaler Bezahlsender von Sony, ne?
Ganz genau.
Und dann moderieren sie ab und an mal, und zwar auch Sachen aus ihrem Sportbereich.
Genau, sowas wie World Rally Championships, deutsche Rallye-Meisterschaften, und treff Sportler, und mit denen verstehe ich mich natürlich auf Anhieb sehr, sehr gut, weil man doch vieles, vieles gemeinsam hat.
Ja, die wissen ja auch, dass Sie wissen, wovon Sie reden.
Richtig.
Und Grafikerin, üben Sie diesen Beruf auch aus?
Ja, aber auch in Teilzeit. Da mache ich hin und wieder was für unseren deutschen Hängegleiterverband, oder wenn halt...
Hängegleiterverband,
ja,
ist ja auch was
Feines. So heißt das, der DHV, das ist unser Sportverband für alle Drachen- und Gleitschirmflieger in Deutschland. Die haben auch eine hübsche Homepage, wo ich die News gerne mal update, die ich so ein bisschen auf Vordermann bringe hin und wieder, wenn sie nicht genügend Leute dabei haben gerade. Und das kann ich ja auch von überall machen. Also ich bin oftmals mit Lufthansa unterwegs, sitze dann in Singapur am Computer und update online die ganzen Sachen für den Verband, was ich gerade so... Also es macht mir einfach irren Spaß, so alles miteinander verbinden zu können. Ist natürlich ein Privileg, hat sich über die Jahre so ergeben, dieses sensible Gleichgewicht, dass ich tatsächlich mir alles auch leisten kann, die Wettbewerbe von der Zeit her und diese verschiedenen Aufgaben, die dazugekommen sind. Ja, aber viel, viel mehr dürfte es, glaube ich, auch nicht sein. Sonst würde doch Familie und Freunde viel zu kurz kommen. Kommen
das
sie eh schon.
Richtig, eigene Familie geht ja auch gar nicht. Sind dann nie zu Hause.
Ja, ich habe schon manchmal Probleme, die Pflanzen zum Überleben zu motivieren.
Da braucht man gute Nachbarn zum Gießen.
Richtig. Ah, ich wohne in der WG, dann geht
das. Ach so, dass irgendjemand ist dann
ja,
zu Hause.
Ja, genau.
Ja, blass geworden bin ich ja vorhin auch, als ich gehört habe, was Sie alles für Sprachen beherrschen. Englisch sowieso. Französisch haben sie in der Schule gelernt, Spanisch haben sie in der Schule gelernt, Norwegisch sprechen sie ein bisschen.
Ja.
Und Russisch auch noch ein bisschen?
Ja, aber da kann ich nur bis 10 zählen. Da habe ich mal gefragt, wie viel Rubel es jetzt für 1 Euro gibt und dann ganz entschuldigend meiner Crew gesagt, also ich kann nur bis 10 zählen und das war definitiv mehr.
Okay, ich habe eben schon gesagt, wir müssen darüber Turkmenistan reden. Das machen wir dann auch gleich noch. Sie hören SWR 1 Leute zu Gast, die dreifache Weltmeisterin im Drachenfliegen, Corinna Schwiegershausen. Wir haben ja eben schon aufgezählt, was sie so alles machen und was sie so alles sprechen. Portugiesisch kommt jetzt auch noch dazu, habe ich gerade gehört, an Sprachen.
Ja, das ist eine meiner Lieblingssprachen. So das Brasilianische, Portugiesisch, das finde ich einfach wunderschön.
Singen weil Sie uns einen Satz.
Eine schöne Melodie hat. Oh, bon dia, espero que você bom hoje. É tempo muito bom, temos sol.
Also guten Tag war es am Anfang, ne?
Genau.
Das habe ich noch verstanden, aber mehr nicht. Haben Sie mich jetzt wüst beschimpft?
Nein, überhaupt nicht. Das würde ganz anders klingen. Das habe ich auch gar nicht gelernt.
Dann ist gut. Jetzt müssen wir endlich verraten, warum ich unbedingt über Turkmenistan reden wollte. Sie waren da auch, aber ohne Drachen, ne?
Ja, leider hatte ich keinen, nicht mal den Gleitschirm dabei. Ich war im Einsatz aus dem Standby für Lufthansa und dann bekommt man auch öfter mal ganz außergewöhnliche Ziele. Ich musste natürlich erstmal auf der Karte gucken, wo ist denn Turkmenistan?
Wo haben Sie es gefunden?
Tadschikistan, Usbekistan, hä? Ja, es ist direkt nördlich angrenzend an den Iran und liegt östlich vom Kaspischen Meer und hat eine wunderschöne Bergkette Richtung Iran, so mit knapp 4000 Meter hohen Bergen. Und da habe ich mich natürlich schon so ein bisschen geärgert, dass ich den Gleitschirm nicht dabei habe. Wobei wahrscheinlich Gott sei Dank, weil wir ohne Visum das Stadtgebiet nicht verlassen dürften offiziell.
Moment, ohne Visum das Stadtgebiet?
Ja, also richtig.
Ohne Visum nicht in Iran, könnte ich ja nachvollziehen. Aber warum darf man die Stadt nicht ohne Visum verlassen?
Dann müssen Sie Herrn Turkmenbashi fragen.
Wen?
Das ist der Chef vom Land und ein, interessanter Diktator, ist schon wieder politisch nicht so korrekt, aber hat ein sehr eigenes Regiment da unten.
Das merkt man schon, wenn man mit dem Flieger landet und die Ansage machen muss, wo man landet, ne?
Richtig, und man steigt aus und sieht auch erstmal hauptsächlich Militär auf der großen Prunkstraße, an der auch unser Hotel steht. Man sieht so moscheenartige Prunkgebäude, wo die ganze Verwaltung untergebracht ist, die ganze Regierung, und überall prangt das große Plakat mit seinem gemalten, wunderschönen Konterfei in der ganzen Stadt. Und die Krönung ist dann dieses gelandete UFO, auf dem eine goldene Statue von dem Herrscher dieses Landes steht, die sich immer mit der Sonne mitdreht, um immer im richtigen Winkel angestrahlt zu werden, zu erstrahlen in der Sonne. Also es ist wie
der Chef persönlich dreht sich da in der Sonne.
Goldene Münchner Engel oder der auch in Berlin, bloß er dreht sich mit der Sonne mit, richtig.
Personenkult sagt man dazu, glaube ich.
Mhm.
Mhm. Und der Flughafen heißt es auch so wie der?
Das war der in Baku.
Das war der in Baku.
Genau, da haben wir den Herrn Haider irgendwen, der...
Er hört jetzt nicht zu.
Gott sei Dank, ich hoffe, ich werde gleich nicht verhaftet. Und richtig, da muss jetzt auch sein kompletter Name mit genannt werden, da der Flughafen umbenannt worden ist und seinen Namen trägt.
Machen Sie diese Ansagen dann auch im Flieger?
Ich eigentlich seltener, weil ich kein Purser bin. Das macht dann der Kabinenaufseher, sogenannte Purser. Wir Flugbegleiter machen, wenn dann nur die Ansagen in den Landessprachen. Mhm. Aber da ich weder Turkmenisch noch Aserbaidschanisch sprechen kann, kam das dann vom Band.
Aber der Purser muss dazu sagen, wir sind jetzt auf der Landebahn
richtig
von Herrn
genau
Haider Radingsda gelandet. Und wenn man das nicht macht...
Ja, das versuchen sie lieber gar nicht erst, weil
diese
Länder
doch
sehr, sehr sensibel reagieren. Ja. Und ich für mich ist das natürlich ein Wahnsinnsprivileg, dass ich überhaupt in solche Länder fliegen darf, kommen kann und mir anschauen kann, wie das Leben dann vor Ort ist. Weil mit Hand und Fuß kann man sich immer mal verständigen mit der einheimischen Bevölkerung. Und das hat auch jetzt in Aschgabat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht, da mal über den Markt zu gehen und so zu reden mit den Leuten.
Das aber es ist auch gut, wenn man wieder von da wegkommt, ne?
Ja, also
bei manchen Ländern jedenfalls.
Immer leben, da möchte ich nicht.
Das kann ich mir vorstellen. Gleich fliegen wir mal ganz lange, und zwar bis zu 368 Kilometern am Stück. Sie hören SWR1, Leute, wir sind beim Drachenfliegen und werden Weltmeisterin. Also jedenfalls ist unser Gast das geworden, Corinna Schwiegershausen, dreimal schon. Sind Sie unschlagbar?
Nein, natürlich nicht.
Wann haben Sie das letzte Mal verloren?
Ach, das kommt immer mal wieder vor. Ich
Sie können
ja
sich nicht dran erinnern,
nicht
ne?
Nur, nee, ich fliege ja nicht nur Weltmeisterschaften, ich fliege auch Landesmeisterschaften und deutsche Meisterschaften. Und da gibt es immer Leute, die auch mal besser sind, weil doch auch Glück einfach mit dabei ist, dass die Entscheidung, die ich getroffen habe, auch wirklich stimmt. Denn die Luft ist ja nicht farbig. Und wenn ich dann einfach mal ins Blaue fliege, entweder klappt es oder
die Luft ist nicht farbig und ich fliege ins Blaue. Klasse.
Man steht am Boden. Farbig meinte ich dann mit Wolken, blau und weiß. Mit Wolken fliegen ist schon um einiges leichter, als einfach nur mit blauem Himmel zu fliegen. Also nee, ich würde nicht sagen unschlagbar. Im Augenblick läuft's gut.
Ja, das soll ja auch mal noch eine Weile so bleiben. Es gibt ja Wettbewerbe, da fliegen Männlein und Weiblein zusammen, also gegeneinander im selben Wettbewerb.
Ja.
Und nach dem, was Sie mir gesagt haben, ist das Gewicht nicht ganz unwichtig. Das heißt, wenn man ein paar Kilo mehr auf die Waage und unter den Schirm und den Drachen bringt, hat man einen Vorteil.
Richtig, da es bei uns auf Geschwindigkeit ankommt, können die Leute, die mehr wiegen, 80, 85 Kilo zum Beispiel, natürlich viel, viel schnellere Durchschnittsgeschwindigkeiten fliegen. Die legen dieselbe Strecke wie ich in kürzerer Zeit zurück und darauf kommt es bei unseren Wettbewerben an.
Ja, dann klären Sie mich mal auf. Sie sind ja nun ein eher schmales Handtuch, ein ganz zarter Körper, 50 Kilo oder
ja,
so?
Genau. Ja, genau.
Und dann fliegen Sie gegen einen, der 80 hat, also 30 mehr.
Ja.
Und das ist ein klarer Vorteil. Und zum Schluss sind Sie vorn. Also muss es ja noch auf andere Dinge ankommen.
Also ich nehme ein bisschen.
Sie schlagen ja auch Männer bisweilen.
Ein bisschen Ballast nehme ich mit. So bis zu.
Schokoriegel?
Bis zu 8 Kilo. Ja, so Ersatz, GPS, aha, Batterien, Funkgerät, alles.
Das könnte er ja auch machen.
Richtig, machen die meistens auch.
Also der Gewichtsvorteil bleibt für den kräftigen Herrn erhalten.
Ja, es kommt auch darauf an, die richtigen taktischen Entscheidungen zu treffen, wann ich starte, wo ich lang fliege. Mhm. Gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten natürlich. Bei den Steigwerten habe ich Vorteile. Also ich steige in der Thermik natürlich schneller, weil ich leichter bin. Und das muss ich bis zum Exzess ausnutzen. Aber so ganz klar ist es mir im Augenblick eigentlich nicht. Also von der Physik her ist es unmöglich. Es ist vielleicht einfach Willenskraft, dass,
Sie sind
ich, mir,
ein Wunder.
Dass ich mir vorstelle, da würde ich gerne sein und es klappt dann. Und ich bin einfach gespannt, wie weit man das noch bringen kann. Einfach Sachen zu machen, die theoretisch nicht möglich sind und praktisch dann aber plötzlich doch klappen. Macht Spaß.
Das glaube ich auch. Und so richtig schöne lange Strecke macht noch mehr Spaß. 240 Kilometer am Mit dem Drachen sind Sie schon alleine weit geflogen.
Richtig.
Wie lange braucht man dafür oder haben Sie gebraucht?
Für die 280 war ich ungefähr 4 Stunden unterwegs. Da bin ich nur in eine Richtung geflogen mit einem guten Rückenwind. Dann wird man eigentlich angeschoben und kann seine Geschwindigkeit verdoppeln. Normalerweise brauchen wir für 150 oder 200 Kilometer schon mal bis zu 5 oder 6 oder auch 7 Stunden.
Und Sie halten noch einen Weltrekord mit einem Kollegen zusammen.
Richtig, genau. Das war der damalige Weltmeister, der Thomas Suchanek. Mit dem bin ich 368 Kilometer in eine Richtung geflogen, das war in Australien. Den Rekord halten wir auch immer noch, weil es doch sehr, sehr schwer ist, einfach Co-Piloten zu finden, die so weit fliegen können, die dann auch entsprechend leicht sind, sodass man nicht so viel Kraft aufwenden muss zum Steuern. Und wir haben uns einfach wahnsinnig gut unterhalten über den ganzen Flug und sind uns recht einig gewesen, wo wir lang fliegen wollten. Und für mich war das damals eigentlich das allerbeste Training. Also damals habe ich unglaublich viel gelernt auf dem Flug und bin danach eben auch sehr schnell sehr viel besser geworden.
Nächste Station in SWR1, Leute, Rio de Janeiro. Zu Gast in Leute ist Corinna Schwiegershausen, die dreifache Weltmeisterin im Drachenfliegen, vielsprachig mit vielen Hobbys und vielen Teilzeitberufen und einem neuen Sponsor, der Ihnen ja vielleicht den Traum erfüllt, mit David Beckham zum Beispiel mal in die Luft zu gehen.
Ah ja, das wäre fantastisch. Ja, ich bin ganz stolz drauf, weil ich die einzige Pilotin bin weltweit, die jetzt von Adidas gesponsert ist. Und da wir denselben Sponsor teilen, ich habe im Flur auch schon die ganzen Kisten mit den großen Fußballernamen und den Schuhen stehen sehen, habe ich gedacht, oh, das wäre mal toll, wenn ich den mit in die Luft nehmen könnte. Da hätte er bestimmt auch Spaß dran.
Ja, sagen Sie in Herzogenaurach mal Bescheid und dann gibt er Schlagzeilen und Fotos und jeder hat was davon.
Richtig, das wäre toll.
Ja, mal gucken, was seine Frau dazu sagt.
Ach, die nehme ich mit.
Die nehmen Sie mit?
Na, das wird schon, die ist so leicht, das ist kein Problem.
Na gut, das geht mich ja auch nichts an. Ich wollte Sie aber nach Rio entführen, das heißt von Ihnen hören, wie es in Rio war. Da gab es so eine Art Staffelwettbewerb, haben Sie mir erzählt, ohne David Beckham, aber war trotzdem schön.
Aber mit riesig tollen Sportlern. Da war ich völlig begeistert. Wir waren ein Schwimmer, ein Mountainbiker, ein Läufer und ein Drachenflieger im Team. Wir Drachenflieger hatten natürlich die faule Aufgabe, einfach von Pedra Bonita zu starten und in Ipanema am Strand auf dem Punkt zu landen, um dann an unseren Läufer abzugeben. Aber die Schwimmer mussten 4 Kilometer durch den offenen Ozean schwimmen, unterwegs noch irgendeine Klippe hochlaufen und wieder runterspringen. Kann ich gar nicht. Ich habe Angst unter Wasser, ja, vor Fischen und was sich da sonst noch so tummelt. Und die Mountainbiker mussten quer durch die Stadt, rauf zum Cristo, durch den ganzen Wald, durch verschiedene Favelas. Die Favelas wurden dann mit Skateparks und dergleichen bestochen, um unserem ganzen Wettbewerb freundlich gesinnt zu sein. Und es hat einfach einen Riesenspaß gemacht, diese ganzen Profis zu erleben, die bei Olympia mitmachen. Unsere Disziplin ist ja leider nicht olympisch. Ich wäre total gerne mal dabei, einfach um ja über den Tellerrand rauszublicken, weil ich natürlich eine Riesenbewunderung habe für Leute, die genau enthusiastisch ihre Sportart ausüben, wie wir unsere, und die wirklich hart trainieren, weil für mich ist meine Fliegerei eigentlich kein Training. Ich fliege in jeder Minute, die ich frei habe, wo das Wetter passt, einfach weil es mir einen Spaß macht, und dadurch lerne ich dazu. Klar, ich gehe auch laufen, ich gehe auch ins Fitnesscenter.
Ein bisschen Muskeltraining braucht man
natürlich
auch, ne? Stabiles Kreuz und guten Rücken. Und
genau,
so.
Genau, das habe ich, was auch dann für meinen Lufthansa-Job, für das Bücken und Hieven von den Trolleys ganz gut ist. Aber die Leute dann zu sehen, einen Olympiasieger, den Südafrikaner Rick Neathling zum Beispiel, das war überwältigend. Das hat schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Oder viele vom Hawaii Ironman waren dabei gewesen. Mhm. Also für mich wirkliche Helden. Ja, das macht Spaß, dann zusammen diesen tollen Wettbewerb zu haben. Und die haben erstaunlicherweise vor uns Ehrfurcht, weil die sagen, oh, wir würden nie von der Klippe springen. Stimmt nicht. Also
am Ende
sind doch ganz, ganz viele wirklich auch mal fliegen gegangen von den anderen Sportlern. So im Tandem da so ein bisschen am Strand entlang geflogen und dann im Sand gelandet und dann wieder schwimmen gegangen. Also es ist eine tolle Geschichte gewesen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Was ich überhaupt nicht begreife, Sie haben doch eigentlich Höhenangst.
Ja, aber nur, wenn ich keine Flügel dabei habe.
Ach so, ich schneide mir jetzt Flügel an und dann ist das alles weg.
Ja, ja, ganz genau, so geht das. So geht das, weil dann weiß man, man fliegt.
Das ist doch ein heißer Tipp für viele Leute.
Das lernt man gleich am Anfang in der Ausbildung. Es geht eigentlich im ebenen Gelände los und dann geht es ganz, ganz langsam den Übungshang rauf. Ich habe jetzt an der Wasserkuppe fliegen gelernt, da gibt es diese ganz weichen Hügel und es kann im Grunde wirklich nichts passieren, ja. Und man landet ganz sanft in diesem Gras, Thymian duftet wunderbar. Und dann geht es immer ein Stückchen weiter hoch. Und irgendwann hat man einfach das Vertrauen, wenn ich loslaufe, ich habe ja Flügel dabei, dann hebe ich ab und flieg. Das wurde mir so ein bisschen beim Skifahren zum Verhängnis. Also so mit dem Snowboard, da fand ich die Geschwindigkeit toll. Und irgendwann fiel mir ein, wie bremse ich eigentlich? Ich habe ja keinen Bremsschirm dabei.
Ach je. Ja, wir könnten jetzt noch 2 Stunden Geschichten erzählen. Sie waren da schon über, haben schon so viel gemacht, aber ich kriege keine Verlängerung. Deswegen war es das leider schon. Vielen Dank für das Gespräch.